Hallo liebe Zuhörer.
Moin moin.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt bei unserem Haus-Nasen-Oberarzt-Podcast. Und heute ist das Thema die einzelnen Fächern, die euch im Physikum begegnen werden. Und dabei geht es darum, euch einen groben Überblick zu verschaffen, was ihr inhaltlich und ja organisatorisch dafür leisten müsst. Und tatsächlich werden wir jetzt einfach die einzelnen Fächer durcharbeiten, dass ihr da euch nochmal vielleicht eigene Randnotizen machen könnt und merken könnt, was ihr dafür benötigen würdet für die Leute, die tatsächlich vielleicht auch gerade erst angefangen haben.
Kurz vielleicht zur Erklärung. Physikum bezeichnet man allgemein das erste Staatsexamen, die erste ärztliche Prüfung, wie sie ganz formell heißt. Genau, das ist der erste große Step im Studium, den man ableisten muss.
Oder die erste Todesstrafe im Studium.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das erste Mal, wo man so richtig lernt, wie es heißt, kein Life zu haben.
Aber wir fangen jetzt erstmal damit an. Und ich würde die Anatomie nehmen. Das ist halt so für einen vielleicht das Interessanteste. Also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Olli.
Ja.
Da ging es ja natürlich um den menschlichen Körper, ne? Und da, so stellt man sich auch ein Medizinstudium vor, ne? Wir haben einen Menschen vor uns liegen und den müssen wir sezieren und den müssen wir dann genauer untersuchen auf seine anatomischen Begebenheiten. In Marburg war es so organisiert, wir hatten drei verschiedene Module. Einmal die Histologie, ne? Da geht es um das Feingewebliche, also das, was vom Mikroskop vom Gewebe unterscheiden kann. Dann die Neuroanatomie, da ging es um, also nicht nur um mikroskopische Aufnahmen, da ging es auch um das makroskopisch, also wie sieht das Gehirn an sich aus, welche Regionen gibt es. Und letztendlich der Präparierkurs. Der Präparierkurs, das war letztendlich Körperspenden. Ne? Also man nennt es nicht Leichen, Körperspenden ist der richtige Begriff. Und diese Körperspenden wurden zum Zwecke der Wissenschaft von Menschen, die kurz vorm Tode standen, zur Verfügung gestellt.
Manchmal auch vorher, wenn ich kurz reingrätschen darf. Ich habe nämlich einen Bekannten, meine Eltern, derzeit tatsächlich auch schon jetzt das der Uni zur Verfügung gestellt hat, dass wenn er stirbt, er dann quasi, man weiß dann halt nicht, entweder für Studien oder halt für den Sezierkurs mitgenutzt werden. Und die kriegen immerhin die Bestattungskosten übernommen.
Genau, und also wie bei den Körperwelten kann man sich das vorstellen. Genau. Und da werden ja auch die Körperspenden zur Verfügung gestellt. Ja, in dem Falle war es so, dass wir in dem Präparierkurs letztendlich diese Körperspenden seziert haben und anhand der theoretischen Kenntnisse, die man sich dann im Laufe des Studiums dann angeeignet hat, die einzelnen Strukturen dargestellt hat. Und und das war ein teils handwerklicher Kurs, weil man natürlich mit klassisch mit Skalpell, Messer, Schere
hantiert hat. Und man hat auch direkt schon so gesehen, wer eher Chirurg und wer eher Internist ist. Man hat das so recht früh merken können. Kurz nochmal eingeschoben, weil ich das selber nicht mehr im Kopf hatte, wofür Anatomie nochmal genau steht, weil alle großen Fächer auch irgendwie lateinisch sich selbst erklären und Anatomie, ich habe jetzt gerade selber bei Wikipedia einfach nochmal nachgeguckt, dem Erkenntnisgewinn dienende Zergliederung von tierischen und menschlichen Körpern aus dem altgriechischen Ana und Tome ist das quasi das Aufschneiden. Anna auf, Tome ist Schneiden, das Aufschneiden. Und das passt dann auch sehr gut zu dem Kurs, den man da macht, weil man tatsächlich genau das macht. Man schneidet einen Menschen auf.
Genau, und der Internist, der rutscht dann eher vielleicht auf den Formalinbehältern aus und der Chirurg legt sich dann dazu. Ja. Also jedenfalls ist es so, es fing aber jetzt nicht direkt mit dem Präparierkurs an. Also wir fingen dann natürlich mit dem mikroskopischen Anatomie an und mussten uns dann die einzelnen Gewebe klassifizieren. Und da mussten wir erstmal, wir hatten die Möglichkeit unter dem Mikroskop mit Videoassistenz die Präparate anzuschauen und dabei war es so teilweise nicht einfach, die Präparate auseinanderzuhalten. Und das war vielleicht auch das kleinste Übel, denn wir hatten damals der Welch, wenn du dich erinnerst, Olli, das war ein dicker Schinken von 300, 400, 500 Seiten oder was.
Glaube ich,
ne?
Sogar hier vorne noch liegen.
Und da war es so, dass der Welch letztendlich von A bis Z, also von angefangen von den inneren Organen bis zur Haut, alles beinhaltete. Und man musste sich die ganzen Begrifflichkeiten aneignen. Und das Problem war dabei, dass wir auf Begriffe gestoßen sind, die wir noch nie gehört haben in unserem Leben.
Ja. Ja,
und zum Glück hatten wir, das hatten wir schon im letzten Podcast bisschen thematisiert, die medizinische Terminologie als Fach. Und das sollte uns erleichtern, die einzelnen Begriffe nennen zu können. Also zum Beispiel der ganz normale Halsdrehermuskel am Kopf nennt sich Musculus sternocleidomastoideus. Letztendlich genau. Halsdrehermuskel.
Ja, also da gibt's auch direkt um dieser Logik weiter von den Omohyoideus, weil da hat man, wenn man die lateinischen Begriffe vorher, wie Bex gerade schon einleitet, richtig gelernt hat, auch schon mehr aus dem Namen auch für sich herleiten können in der Prüfung, weil die haben den Namen, wo sie ansetzen und wo sie hingehen. Hatten nicht alle, aber es gibt ein paar, die das halt haben. Und Sterno für Sternum, Brustbein, Kleido für Clavicula, das ist das Schlüsselbein. Und da setzt der halt an.
Und auf jeden Fall logisch, aber das war das, was mich genervt hat, weil der Dozent hat dann immer gesagt, logisch ist doch einfach, ist doch klar, stand dann da vorne, hat gesagt, ja, das können Sie doch da und da ableiten und das brauchen Sie gar nicht zu lernen, denn merken Sie sich einfach diese anatomischen Regionen und reihen Sie die auf, kein Problem.
Ne? Ja, das stimmt, das war manchmal, also vor allen Dingen, ich fand bei so komplexeren Bewegungen, wie gesagt, zum Beispiel beim bei verschiedenen Muskeln, sogar der Rotatorenmanschette, zur Erklärung, Rotatorenmanschette ist die Region an Muskulatur, die den Oberarmkopf am Rumpf befestigt, sind 4 Muskeln. Und da dann musste man halt nicht nur die Muskeln mit Ansatz und Ursprung lernen, also wo fängt der formal an, das ist immer das Körperhöhere oder Körpernähere gewesen und der Ansatz, wo er dann hingeht, ist das weiter Entfernte. Und das muss man nicht nur mal, sondern auch die Funktion. Und das ist klar, theoretisch, wenn man sich vorstellt, wo der anzieht und dann kontrahiert, kann man ungefähr wissen, was er macht. Macht er eine Innenrotation, macht er eine sogenannte Abduktion. Das fand ich aber immer auch mega kompliziert, das mir herzuleiten, weil ich da irgendwie visuell, ich habe zwar ein gutes räumliches Denken, aber die Funktion der Kontraktion der Muskulatur mir dann vorzustellen, das war, ich wusste jetzt nie, Iro, Aro.
Also ganz einfach.
Ja.
Naja, und das ist der Punkt, Olli. Letztendlich lief das Lernen ja auch so, oder so waren auch die Bücher. Also es gibt eine ganz bekannte Bücherreihe, die Prometheus-Reihe.
Ja. Ne, vielleicht Werbung, aber beste, wo gibt.
Genau, also damit haben wir gelernt, aber es gibt natürlich auch andere Atlanten mit Anatomie-Atlanten, mit denen man lernen kann. Da kommen wir jetzt auch von der Histologie in die Anatomie. Da ist es so, also man lernt erstmal mit dem Skelettsystem. Also das Skelett und die Muskeln, wie Olli es benannt hat, es gibt einen Ursprung und einen Ansatz. Ne? Es gibt einen Knochenkante oder sonstiges, wo der Muskel am etwaigen Knochen anhängt und zieht dann zu einer anderen anatomischen Struktur. Und anhand dessen musste man die funktionelle Anatomie sich aneignen. Das heißt, wenn ich von X nach Y ziehe, dann kommt die Bewegung Z zustande. Ne? Und dafür musste man dann letztendlich diese einzelnen Knochenkanten auswendig lernen, den Muskel, wie der an sich heißt. Und der nächste Schritt nach dem Skelettsystem ist das Venen-, Gefäß- und Nervensystem. Und das ist nochmal für sich ein eigenes Thema, das Nervensystem.
Auch richtig spaßig, die dann dafür, also das war halt auch immer das Gemeine, dass das auch immer wieder überlappend war. Da hast du gedacht, da hast du vielleicht das eine schon abgehakt, dann hast du dann allgemeinen Bewegungsapparat als Testat gehabt, dann kam wieder Kopf-Hals und auf einmal waren dann wieder ein paar Nerven dabei, die noch vielleicht ein bisschen weiter runterziehen, wo du dann auch wieder ein paar Sachen mit dazu holen musstest. Also das war halt schon, die wussten ziemlich genau, wie sie einen mit Fragen in die Ecke kriegen.
Es war letztendlich der Kopf der Hydra, ne? Man hat einen Kopf abgeschlagen und hat 2 neue gehabt. Und das ist tatsächlich das, was beim Lernen, wo man die Resilienz zeigen muss und einfach einfach weiterlernen, einfach weitermachen muss, damit man nicht verzweifeln soll, weil man nicht alles weiß. Und das wird auch nicht möglich sein.
Es gibt dafür auch einen perfekten Begriff, nicht verstehen, sondern bestehen. Das war, was mich immer da erinnert hat, weil tatsächlich, es macht keinen Sinn, sich in solchen Sachen, wenn du eine Klausurphase hast, wo viel auf einen Schlag kommt, dich mit einzelnen Sachen festzuhalten, sondern da heißt es einfach lernen, akzeptieren, weiter. Und Anatomie war da ein Fach, was da wirklich gut für geeignet war, einen manchmal in die Verzweiflung zu kriegen.
Das auf jeden Fall. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja, aber auch nur für mich, weil ich mit dir lernen durfte.
Ja, und das kann ich nur zurückgeben, Olli. Das war für mich, es ist halt wie eine kleine Reise gewesen für mich. Ne? Man sitzt da zusammen in Unmengen von komischen Begriffen, die man noch nie gehört hat, mit irgendwelchen Professoren, die sagen, es ist doch ganz einfach. Und da sitzt man dann als kleiner
Pimp. Wenn du das nicht weißt, dann bist du im Studium falsch. Also das, den Muskel, der ist ganz wichtig und der Nerv. So, und da denkst du dir, ja, aber ich habe noch 500 andere gerade lernen müssen. Woher weiß ich denn, was wichtig ist und was nicht? Und
Ja. Also da darf man sich echt nicht von abbringen lassen, dann einfach weiter zu kloppen. Und das zumindestens ja zu der allgemeinen Anatomie. Und dann kam noch nach dem Gefäß und Gefäßsystem musste man sich mit den inneren Organen beschäftigen. Von natürlich vom Brustkorb die inneren Organe, vom Bauchraum die inneren Organe. Und da gibt es da fand ich, hatte man nochmal einen guten Überblick darum, wie läuft Ernährung, wie läuft Atmung, wie läuft der Kreislauf. Da bekommt man nochmal ein tieferes Verständnis dafür, was noch zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, oberflächlich war ne, oder was durch andere Fächer dann richtig ergänzt wird. Aber das war schon mal für mich beeindruckend.
Ich werde es auch nie vergessen, das erste Mal einen offenen Situs gesehen zu haben, da mit den Händen auch mal wirklich es im wahrsten Sinne zu begreifen, einmal anzufassen, eine Lunge. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man noch nie eine Lunge in der Hand hatte, das fühlt sich so an, wie Wolken sich, wo man denkt, wie sie sich anfühlen würden. Das ist ein total weiches Material. Und dann war es auch immer interessant, wenn man dann auch zum Beispiel Lungen hatte von Körperspenden, die Raucher waren. Und da hat man auf einmal dann halt auch gesehen, krass, also das macht einen riesen Unterschied. Und man hat tatsächlich auch bei fast allen, die in der Stadt gewohnt hatten, auch gesehen, dass da auch schon Schwarzfärbungen drin sind. Das, ich meine, das hieß sogar Alkantose, ist gar nicht mal bis jetzt mit einer Krankheit behaftet, aber man sieht einfach die Rußpartikel, die man da einatmet. Und das sind einfach so kleine Erkenntnisse, weil wann hat man mal die Möglichkeit, wirklich in Menschen so hineinzugucken? Also wir haben zwar Bildgebung mittlerweile auch, wo man das schon machen kann, aber wirklich so mal einen Menschen sich anzugucken, das war schon immer noch, finde ich, was sehr Prägendes.
Aber im Nachhinein muss ich darüber nachdenken, Olli, wenn du das jetzt so sagst. Haben wir dadurch gesünder gelebt?
Nein, das reicht nicht. Vor allem nicht in der damaligen Zeit, wo auch Geld so noch immer klar ein ubiquitäres Thema war. Und wir hatten uns zwar vorgenommen, besser zu ernähren, in Teilen haben wir das auch, aber dann kam irgendwann wieder das Budget rein und dann hat man auch das Essen genommen, was irgendwie preis-leistungstechnisch einen am besten satt gemacht hat.
Stichwort Mensa. Ja. erinnerst du dich auch an das Mensa-Essen? Schnippo?
Schnitzelpommes. Das hätte die Polizei als Gummigeschoss nutzen können, diese Schnitzel. Aber was mir noch gerade einfällt wegen Anatomie, wir waren ja selber an der gleichen Leiche. Kannst du dich noch erinnern, welchen Bereich du hattest? Ich hatte Fuß, das weiß ich noch.
Plexus cervicalis, also der, cervicalis,
Das ist interessant. Ich krieg den Fuß, ich habe damals gekotzt.
Ja, also es war, glaube ich, über Plexus cervicalis und dann die Nervenverläufe da in Regio axillaris. Also es war letztendlich, um das mal zu übersetzen, das waren die Nervenverläufe vom die Nervenäste, die aus der Halswirbelsäule in den Hals reingehen und der Bereich, wo Nerven aus der Wirbelsäule in den Arm hineinstrahlen. Ja. Da gibt es dann so Nervenbündel, die bestimmte Namen haben und anhand dessen orientiert man sich, welche Funktionen die haben können bei irgendwelchem Ausfall. Das lernt man dann mit so irgendwelchen Merksprüchen. Und das war auch natürlich ein wichtiges Thema oder eine gute Sache, um sich die gegenseitig einzu.
Ich will noch kurz, bevor wir auf die noch eingehen, Merksprüche, da gibt's einige lustige, noch eine Sache ergänzen mit dem Fuß. Also wie gesagt, jeder Student kriegt dann, also man hat quasi zwei Gruppen pro Leiche, die wird dann aufgeteilt. Einer ist dann an dem Tag, also Montag, und die anderen am Dienstag dann zum Beispiel dran. Also es sind schon recht viele und jeder kriegt eine Region zugewiesen, die man freipräparieren muss. Und ich hatte halt, wie gesagt, Fuß. Und ich schwöre bis heute immer noch, nicht nur, dass das Formalin mich da anfangs ein bisschen gefordert hat, sondern ich meine
als,
auch...
Als der Begriff kam, du bekommst das Thema Fuß, wie war das Gefühl? Ungefähr so?
Exakt auf den Punkt getroffen. Und es war halt, ich meine, ich hätte immer noch schwören können, dass da so ein Fußgeruch auf den Formalin-Geruch mir zukam. Und es hat mich immer echt hart getriggert. Und ich weiß auch, das war so ein ganz komisches Gefühl, als ich das freipräparieren musste, als ich mit dem Skalpell über der Achillessehne angefangen habe, in die Ferse rein, runter in unten das Fußquergewölbe rein, wo man sich so einfach nur vorstellt, wenn das bei einem selber jetzt gemacht werden würde, wie unfassbar unangenehm schmerzhaft das sein müsste, so in diese fette, dicke Hornhaut da rein und dann die Ferse frei zu reparieren. Das war irgendwie immer ganz komisch. Und das weiß ich noch, was am unangenehmsten war mir, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, ich habe auf jeden Fall das Skrotum auch seziert. Und es, ich weiß noch sehr genau, es hat 6 oder 7 Schichten und die mussten auch einzeln frei präpariert werden. Das war so ein komisches Gefühl. Es war zwar auch echt interessant, weil, wie gesagt, das ist halt, ich denke...
Ich erinnere mich auch an die Sekunde, als du das zugewiesen bekommen hast. Das war manchen Leuten einfach klar, weil du Kölner bist.
Ja, es ist halt tatsächlich auch sowas, war einfach echt interessant, weil ich denke auch nicht nur als Mediziner ist es echt eine krasse Erfahrung, mal einen Körper mal so zu sehen und halt auch wirklich Sachen da freilegen zu können, die man bei natürlich einem lebendigen Menschen so nie machen könnte. Und das ist tatsächlich, glaube ich, somit das prägendste Fach für jeden Medizinstudenten. Also fand ich für mich auf jeden Fall die Anatomie. Also die anderen Fächer, ja. Das ist aber so das erste Mal, wo du wirklich ganz klar mit dem Tod konfrontiert wirst, weil du einen toten Körper sezierst.
Ja, ich erinnere mich, bei mir, bei meinem Körperspender war es so, dass...
Wir hatten die gleiche.
Ja, stimmt. Das war ein Bodybuilder, so wie ich das gehört hatte.
Ja, der war sehr sportlich, ja genau, war Kraftsportler.
Und der hat aber stark abgenommen, weil der irgendeine onkologische Behandlung hatte. Und ich weiß noch, dass er dann auch Fentanylpflaster, das sind so Schmerzpflaster, Morphinpflaster, die man todkranken Menschen geben würde. Ne? Und das war man hat ja das Gesicht dieses Menschen gesehen, der da lag. Das ist natürlich schon, wenn man das erste Mal sowas sieht, schon prägend, ne, wie Olli gerade gesagt hat.
Ja, und das ist halt das Fach, wo man das erste Mal wirklich merkt, okay, ich mache hier wirklich ein Fach, wo es um Menschen geht. Und wo man das erste Mal auch einen ganz bestimmten Punkt miterlebt, den man vorher, glaube ich, nie so auf dem Schirm hat. Olfaktorisch. Dass man alles auch riechen kann. Und das ist nachher als Spoiler für die Arbeit, wenn man nachher als Assistenzarzt im Krankenhaus ist. Man wird auch mit Leuten Kontakt haben, die auf irgendwelchen Gründen ganz komische Gerüche haben oder auch einfach ein dementer Patient, der halt auch einfach eingekotet ist zum Beispiel. Oder jemand, als man nennt es auch gerne Hilob, hilflose Person, ein paar Tage zu Hause in der Wohnung war und da verwahrlost war und die danach in die Ambulanz kommen. Und auch in Operationen, Gerüche. Also ich kenne keinen, der nicht bei seiner ersten OP, wenn dann das erste Mal das elektronische Messer eingesetzt wird zur Antikoagulation, also das kommt quasi... Nee, zur Koagulation, dass quasi die Arterien, die dann nachbluten, dass man das ein bisschen niedrig halten will, die Hautarterien. Dieser Geruch vom verbrannten Fleisch, das ist auch, wenn man das erste Mal das mitbekommt, auch ein Punkt, den man bei vielen Sachen echt nicht auf dem Schirm hat, dass halt Medizin auch etwas ist, wo man mit vielen Körpergerüchen in Kontakt kommt und mit denen leben muss.
Ich habe kürzlich mitbekommen, dass wenn ich mit dem elektrischen Messer, also mit dem Schneidewerkzeug arbeite, dann hat es ungefähr den, also wenn ich durch Muskeln schneide und durch das Gewebe, dann ist ungefähr die Belastung wie eine Zigarettenpackung.
Ne, krass.
Ja, und also es ist ein sehr prägnanter Geruch oder so, riecht halt wie verbranntes Fleisch, wenn man da durchgeht. Ja.
Bisschen wie verbrannte Haare.
Das stimmt, ja. Und es ist irgendwie, ja, was ganz Eigenes, ne? Aber diese Gerüche, die, ja, das ist jetzt nicht so, dass die allgegenwärtig sind, aber man begegnet denen und da muss man auch mit rechnen, dass man natürlich mit den mit sehr natürlichen Sachen in Verbindung kommt, ne? Genauso auch häufig ältere Menschen oder halt auch verwahrloste Patienten, die riechen häufig mal nach Urin oder nach Modrigkeit, aber es ist halt
gehört dazu. Ja. Aber das ist halt auch so ein Punkt, das ist mir halt auch im Rahmen dieser Podcast-Serie halt auch wichtig, dass man sowas auch mal wirklich thematisiert, weil das halt klar keine Themen sind, über die man gerne spricht. Aber sie sind da und man wird da auch nicht drauf vorbereitet. Es wird halt auch nie so thematisiert. Es passiert halt einfach. Und wie gesagt, das erste
Also
Mal
mit anderen Worten, das Studium stinkt.
Moment. So.
Also ich hoffe, euch gefallen unsere Effekte. Die ja.
Es ist halt einfach das erste Mal mit Anatomie, um das nochmal vielleicht dazu zu sagen, wo Geruch mit reinkommt, weil der gesamte Saal, der Präpsaal riecht nach Formalin. Formalin, kurz noch erklärt, ist ein Konservierungsmittel, das quasi den Menschen, wenn sie dann gestorben sind und dann sich der Spende zur Verfügung stellen, quasi das Blut komplett rausgeholt wird und stattdessen das Formalin in die Venen und Arterien geleitet wird, sodass der Körper nicht verfällt und fault. Weil wir bestehen ja, also in und auf uns sind mehr Bakterien, als wir selber aus Zellen bestehen. Also es ist, man darf man halt nicht vergessen, wir haben eine riesen Koexistenz mit Bakterien, die echt auch extrem wichtig für uns sind. Die
machen sogar einen Teil unseres Körpergewichtes aus. Ja. Ne? Also ungefähr 3 Kilogramm oder was
irgendwie trägt sowas
der
war das, ja.
durchschnittliche Mensch in sich an Bakterien. Ne?
Ja, und ja. wir leben in Symbiose mit denen. Aber die kommen natürlich dann zu Trage, wenn unser Körper nicht mehr funktioniert, nicht mehr arbeitet und tot ist, dann kommen auch Fäulungsprozesse. Und das versucht man natürlich zu verhindern, damit man möglichst lange beim Präparieren auch noch alles gut sehen kann.
Und dann noch ein weiteres Thema zur Anatomie, bevor, ja, wir haben ja noch ein paar andere Fächer. Die Neuroanatomie, das ist letztendlich auch so eine Art kleiner Präparierkurs, der war vorgeschaltet zu unserem großen Anatomie-Präparierkurs. Da geht es ums Gehirn und das zentrale Nervensystem, also auch um das Nervenbündel, was in die Wirbelsäule, durch die Wirbelsäule, den Wirbelsäulenkanal hindurchläuft. Und anhand dessen, genau, ne? Und anhand dessen nochmal ja, zu verstehen, wie laufen Prozesse, die zu einer Bewegung führen. Ne? Also die Motorik. Es gibt Prozesse, die führen zu einer Sensorik, ne? Also womit wir was wahrnehmen, bewusst und unbewusst. Ne? Da gibt es auch verschiedene sensorische Qualitäten, genauso wie auch die motorischen Sachen. Ne? Es gibt Reflexe, die laufen ohne unser Wissen, genauso wie bewusste Entscheidungen. Ich bewege jetzt mein Bein nach vorne. Und das läuft über das zentrale Nervensystem. Und da gibt es auch eine Einteilung von vorne nach hinten. Und und auch
ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an das Lernen von damals denke, aber nicht im Positiven. Das ist so, das Rückenmark und das ZNS, also wirklich Gehirn, ist an sich schon ein Riesenfach für sich. Also alles, was damit zu tun hat, Neuroanatomie, Neurologie, Psychiatrie. Und es ist ja auch total spannend, weil es ja auch noch nicht in Gänze verstanden ist. Man hat zwar schon gute Erkenntnisse, aber es ist immer noch ein Organ, wo noch ein riesen Zugewinn an Wissen möglich ist. Aber es ist halt auch, wie Beck schon mit der Gliederung angefangen hat, es ist einfach so ein Fass ohne Boden, wenn man es lernen muss. Gerade das erste Mal, wenn man da reingeworfen wird, das ist halt einfach, es ist spannend, aber es ist halt auch einfach echt viel.
Ja, und da kommen wir auch zu dem Punkt, man kann nicht alles wissen. Das ist halt, nee, ist halt
deswegen
normal.
Deswegen gibt es ja verschiedene Facharztrichtungen.
Ja, genau, und deswegen, auch in dem Studium wird natürlich von einem verlangt, dass man alles weiß. Das wird bei weitem nicht möglich sein, aber es geht hier dann um immer nicht um das stupide Lernen, sondern um das funktionelle Lernen.
Ja, und man lernt es eigentlich, um nachher, wenn du es mal wieder brauchst, zu wissen, wo du es findest, das Wissen. Total. Also das ist der einzige Punkt, der auch für mich sinnvoll im Nachhinein war, dass du dich einmal so intensiv mit diesem Stoff beschäftigt hast, dass du auch nach Jahren, wenn du ungefähr eine Richtung brauchst, die du jetzt nicht mehr jeden Tag hast, dass du weißt, dass du relativ schnell in dem Buch nachgucken kannst oder in der Kategorie. Und es ist tatsächlich, also es gibt eine große Lernplattform für Mediziner mittlerweile, die man aber auch im Alltag gut nutzen kann. Und ich habe letztens noch mal die Situation gehabt, dass ich da irgendwas nachschlagen wollte von irgendeinem Nervenverlauf, wo ich jetzt jahrelang nichts mehr mit zu tun hatte, aber ich konnte tatsächlich relativ schnell durch die Überbegriffe mich in das Fachkapitel rein manövrieren, wo ich nachgucken konnte, was ich jetzt wissen wollte.
Ja, oder man nimmt seinen Prometheus, ne, und guckt danach. Also ist auf jeden Fall, Literatur gibt's genügend, man muss ja dann halt nur wissen, wo es steht. Und ja, da kommen wir auch auf das weitere Thema. Es sind ja, es erscheint so ein bisschen schulischer jetzt, ne, die Chemie, Physik und Biologie. Das waren ja so Grundlagenfächer, die wir gehabt haben, um ja generell alle nochmal auf einen Stand zu bringen. Also nochmal, um euch das klar zu machen. ihr geht sozusagen nackt ins Studium rein, ne? Auch wenn ihr in der Schule, selbst wenn ihr in der Schule da nur rudimentäres Wissen hattet oder angehäuft hattet oder meint, ihr habt sehr viel Wissen darüber, dort müsst ihr ohne einer bestimmten Vorstellung hingehen.
Man fängt bei Null an.
Und bei Null anfangen. Aber der Unterschied zur Schule ist einfach, es geht mit einer ganz anderen Geschwindigkeit voran. Und da ist halt ganz wichtig, also wenn man in der ersten Vorlesung saß und sich denkt, ist doch ganz einfach. Ja, mag vielleicht sein, aber merkt ihr, dass Wissen aus dem ganz einfachen, aus einer einfachen Vorlesung mal 5 mal 10 auf Dauer, dann wird es schon ein bisschen anstrengender. Deswegen einfach konzentriert da reinsetzen und sich das anhören und gegebenenfalls Notizen machen. Ich war nicht so Notizenheld, um ehrlich zu sein.
Ich
wenn es schlau gewesen wäre.
Ja, ich habe versucht, die Vorlesungsfolien zwischendurch mitzuklicken, also dass ich die mir runtergeladen habe und am Notebook parallel mir, weil ich bin so ein visueller Mensch und ein technischer Mensch, ich habe dann das Notebook extra mir deswegen damals angeschafft, dass ich das machen kann, obwohl ich da nichts mit aufgeschrieben habe.
Das war mir klar, Olli.
Aber das hat jetzt, ich bin bis jetzt immer noch ganz schlecht da prägnante Notizen zu machen. Ich schreibe mittlerweile, wohl wissend, dass ich es mir nie wieder angucke, einfach nur damit ich bestimmte Sachen schreibe und die Notizen gucke ich mir tatsächlich nie an. Das hilft dann tatsächlich auch, wenn ich auch von vornherein weiß, ich setze mich nicht unter Druck, dass ich diese Notizen mir angucken will, sondern dass ich wirklich einfach nur bei Sachen, wo ich weiß, es ist gut, damit ich es länger behalten kann, wenn ich es jetzt einfach mal geschrieben habe.
Also ein Beispiel von Olli, ich erinnere mich an unsere Lernphasen, wo Olli dann durch sein Zimmer gelaufen ist, jongliert hat und dabei gefühlt alle 10 Sekunden bestimmte anatomische Regionen wiederholt hat, um sich die einzuprägen und
lerntheoretisch muss ich dazu ausholen, gab es das Konzept, dass wenn man motorisch sich bewegt, oder gerade auch sowas wie Jonglieren macht und dann versucht, Sachen auswendig zu lernen, wenn du es schaffst, dann quasi das wirklich dir durch den Kopf vorzustellen, die Neuronen stärker verankert sind. Ob es geklappt oder nicht, kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich weiß nicht, wie es geklappt hätte, wenn ich es nicht getan hätte.
Aber ich fand's cool, es hat mir Spaß gemacht.
Also ich bin halt aber auch, was sowas angeht, immer ein bisschen vom Standard weggegangen. Also ich brauchte immer, ich habe auch nachher zum zweiten Staatsexamen habe ich dann zum Beispiel mein Fahrrad genommen, bin dann in die Sächsische Schweiz gefahren, habe da gezeltet und habe dann in der Natur dann auch irgendwie gelernt, weil ich konnte nicht nur in der Bib lernen. Also ich bin da auch immer ein bisschen, was vielleicht seltsam. Aber um nochmal vielleicht auf die Fächer zurückzukommen.
Aber es ist seltsam. Ich kann es verstehen. Es gibt halt so die Bibgänger, ne, die Leute, die da immer in die Bib gegangen sind. Es gab dann Leute, die dann zu Hause gelernt haben und sich von der Außenwelt abgeschlossen haben.
Jeder hat einen anderen Lerntyp.
Ja, das kann ich nur zustimmen.
Die Fächer nochmal kurz angerissen. Also Anatomie haben wir ja durch. Vielleicht kurz zur Eingliederung. Es gibt 3 große Fächer, also Anatomie, die haben wir jetzt durch. Physiologie und Biochemie haben wir beim letzten Podcast ja schon ein bisschen besprochen. Und dann gibt's halt kleinere Fächer, die, wie gesagt, aus der Schule definitiv einem bekannt sind. Chemie, Physik, Biologie. Dann gibt's ein Kombifach, das ist Psychologie und Soziologie und halt Terminologie, wo wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen hatten. Das ist halt die medizinische Fachsprache, die sich aus Altgriechisch und Latein zusammensetzt. Also bei Biochemie zum Beispiel ist es so, damit man an dem Kurs, an dem Praktikum teilnehmen konnte, musste man in den 2 vorigen Semestern die den Chemieschein gemacht haben. Und da war bei uns zum Beispiel in Marburg die Besonderheit, wir hatten auch Samstags-Uni. Wir mussten jeden zweiten Samstag in die Uni. Also es ist tatsächlich ein sehr zeitintensives Fach, das Studium. Ich kenne kaum ein anderes Fach, was so einen vollgepackten Vorlesungsplan hat. Ich kann mich immer erinnern, bei uns war immer der Mittwoch ein 12-Stunden-Tag, wo dann von 8 bis 8 Vorlesungen waren. Fairerweise muss man sagen, Vorlesungen lernt man relativ schnell für sich zu selektieren. Die sind cool, keine Frage, aber ich habe halt echt gemerkt, so ein 12-Stunden-Tag, das hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich habe da spätestens nach der 3., 4. Vorlesung abgeschaltet und ich war da nur physisch anwesend. Jedenfalls, um am Biochemie-Praktikum teilzunehmen, musste man den organischen und anorganischen Teil der Chemie bestanden haben und dann durfte man in der Biochemie mitmachen. Und Biochemie würde ich auch so ein bisschen vielleicht heute oberflächlich halten, weil wir in der letzten Folge ja über Kohlmann und Röhm gesprochen hatten, unsere Biochemie-Professoren. Da geht's halt nur darum, vielleicht grob angesprochen, was ist Biochemie?
Also ging's ja auch, eine Sache würde ich noch kurz erwähnen zu der Biochemie. Interessant war ja, an der Biochemie, wir hatten auch Versuche gehabt. Ne? Wir hatten auch so dann, beziehungsweise die Grundlagen der des Laborarbeitens haben wir dort auch gelernt. Ne? Der Gel-Elektrophorese, ne? Das, was man zum DNA-Nachweis nutzt. Ja, ne?
PCR-Test und so.
Genau, da den hatten wir genutzt, um den Täter zu überführen, wenn du dich erinnerst. Ne? Da ging es ja darum, dass wir gucken mussten, wer der Vater war des Opfers. Ne? Und letztendlich auch in der, um nur kurz das auch anzureißen, in der Chemie, Physik, Biologie, da ging es auch viel um Versuche, also mehr in der Chemie und der Physik als in der Biologie. In der Chemie und der Physik, da hat man natürlich auch Versuche gelernt oder Versuche gemacht, die ein bisschen fernab von ja dem inhaltlichen Arbeiten ist, was wir später gemacht haben. Also dieses Beispiel hört man immer wieder, dem Tropfen zählen in der Physik.
Oh. Ja.
Da ging es aber nur darum, dass du weißt, wenn du Flüssigkeiten in einer höheren Position hältst, dann ist der Druck der Flüssigkeit, die darunter läuft, höher.
Ein sechsstündiges Praktikum, wo es darum ging zu beweisen, dass die Infusionsschneller läuft, wenn du sie höher hängst. Und genauso hing auch eine StudiVZ-Gruppe damals. Ich weiß auch so, dass die Infusionsschneller läuft, wenn ich sie höher hänge.
Ja, aber das gehört halt einfach mal dazu. Ja. Ne? Und auch diese EKG-Ableitung, Röntgenstrahlung, das war so Thema der Physik. Und in der Chemie, da hatten wir einfach das eingeteilt in die anorganische und die organische Chemie. Und nur mal vorab, die organische Chemie ist ja dann später das Wichtige bezüglich der Biochemie, die ja chemische Vorgänge im Körper widerspiegelt oder so.
Genau,
ein bisschen.
Da kommst du genau auf den Punkt, den ich gerade noch erzählen wollte, quasi die Biochemie, weswegen die so wichtig ist und die auch mit der Physiologie Hand in Hand läuft, als die beiden begleitenden Fächer, egal welche Richtung man nachher einschlägt im Leben, die essentiell sind, weil diese drei Fächer Anatomie, Biochemie und Physio beschreiben den Körper im Normalzustand. Also man lernt quasi in den ersten vier Semestern den Körper in seiner Funktionsweise, wenn alles gut läuft. Also so, wie der Körper laufen sollte. Und die Biochemie beschreibt alle Stoffwechselprozesse auf biochemischer Ebene. Heißt, bestes Beispiel, kennen vielleicht die einen oder anderen den Zitronensäurezyklus, also der Citratzyklus, wie Energie gewonnen wird von einem Stück Glucose zum Beispiel.
Oder Kinderschokolade.
Ja, genau. Und die ist schon mit relativ vielen Strukturmolekülen, die man aufmalen muss und so weiter, aber wir hatten also das Glück, dass wir echt super Professoren hatten, wo es echt super spannend war. Und Biochemie ist halt auch eine gute Grundlage nachher für Pharmakologie und auch so ein bisschen die Grundfunktionsweise. Dann gab es die Physiologie, die sich dann damit beschäftigt hatte, okay, wie zum Beispiel funktioniert die Reizweiterleitung in der vom Nerven zur Muskulatur oder auch das Herz. Wie funktioniert das Herz an sich? Da gibt es den Sinusknoten, den eigenen Taktgeber. Wie generiert der sein Potenzial? Und dann geht man wirklich ganz tief in die Zelle hinein und guckt sich dann an, wie da bestimmte Ladungen umhergebracht werden. Es kann auch ein sehr trockenes Fach sein. Also es ist spannend. Die Diskrepanz da war halt immer nur, dass das Fach an sich eigentlich cool ist, wenn man so einmal so ein Grundverständnis dafür entwickelt hat und merkt, dass bestimmte physikalische Gesetze, die man da auch vielleicht lernen musste, halt notwendig waren, um das Funktionsprinzip zu verstehen. Was aber eigentlich das Riesenproblem war, waren die Fragen, weil die Klausurfragen waren so trocken und so pseudoklinisch gestellt in der Regel, dass es, also
ohne Liebe.
Ja, wirklich ohne Liebe. Also Physiologie fand ich auch, als ich dann einmal so
aber man muss ja ehrlich mal sagen, genau, also die Physiologie, das ist mit eins der wichtigsten Fächer in der in der Medizin, denn auch die Nobelpreisträger
waren früher Medizin, der Physiologie zugeschrieben, der Medizin.
Genau, und das ist natürlich, die Physiologie beschreibt letztendlich, wie funktioniert der Körper im Normalzustand.
Ne? Wie hören wir? Also wirklich, da sind ganz essentielle Sachen drin. Wie funktioniert das Sehen? Wie funktioniert das Hören? Wie funktioniert das Schmecken? Also eigentlich alle Funktionen, die wir haben, auch wirklich die Stoffwechselprozesse, das ist immer Hand in Hand auch mit der Biochemie sicherlich. Weil zum Beispiel die Leber ist ein Organ, das in beiden Fächern durchaus auch Anwendung hat. Also die Biochemie ist in der Leber, also ich kann mich erinnern, es gab so eine Reihe, MediLearn-Reihe hieß das, womit man kurz und kompakt echt gut lernen konnte. Und da kann ich mich erinnern, dass die Leber als der Biochemiker der Organe beschrieben wurde, was auch sicherlich stimmt, weil die meisten Entgiftungen und so weiter da stattfinden.
Aber dann würde ich die Niere als den Physiologen bezeichnen.
Genau, richtig.
Weil die Niere natürlich auch viel mit irgendwelchen Gradienten von Elektronen, von Alkalimetallen, Elektrolyten und funktioniert. Und ja, die treibende Gradient, erinnere ich mich immer, war das Kalium, ne, ja, in der Niere. Und da, das war immer so ein ganz wichtiges Thema, auch des Professors damals, der, ja, der seine Vorlesung gehalten hat. Und das war schon beeindruckend. Aber die Fallstricke in den Prüfungen, die daraus dann gezogen worden, ja, sind, die haben einen schon fast die Freude
das
genommen.
War in allen drei Fächern wirklich. Also Biochemie werde ich nie vergessen. Es gibt bestimmte Enzyme, die halt einfach elendig lang sind. Dann heißt das Dehydroxy 5,2,3 bla OH irgendwas. Und dann sind das zum Teil wirklich aberwitzig lange Enzymnamen. Und
wir
dann musst
uns,
du
wenn ich
kreuzen,
erinnere, wir mussten uns ja auch die Aminosäuren, die muss man ja auswendig lernen.
Und auch zeichnen können. Ja, ja. Und dann hast du halt, in der Medizin ist es so, wir schreiben ja keine Klausuren, wir kreuzen. Heißt, es gibt 5 Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig. Das Gemeine ist, es gibt aber auch Negativfragen, also man muss halt sagen, was stimmt nicht. Das ist ganz gerne ein Fallstrick, dass man das nicht gelesen hat. Aber das Gemeine, wie gesagt, bei diesen langen Enzymnamen ist halt, dann hast du dann zum Teil 3 identische, nur dass da das Komma an einer anderen Stelle sitzt. Also die 3 Fächer, die ich gerade nannte, sind halt auch die, mit denen die Unis auch so ein bisschen nachher eine Feinselektion betreiben.
Anatomie, Physio und Biochemie.
Ja, ja. Um die Studienplätze wieder auf das Niveau anzupassen, wo die nachher die klinischen Plätze für haben. Also das ist auch im Physikum in dem ersten Examen auch die großen Fächer, die auch die meisten Fragen haben, wo auch die meiste Selektion auch stattfindet, wo man auch sagen muss, da muss man wirklich, da Halbwissen ist ganz, ganz gefährlich, weil wenn du nicht ganz genau verstanden hast, wie dieser Prozess funktioniert, dann läufst du ganz große Gefahr, wirklich mehrere Fragen hintereinander falsch zu beantworten.
Ja, und dadurch, dass es ja in allen Fächern so war, musste man natürlich immer hinten dran sein und dann merkte man für jeden für sich, dass dadurch, ja, ein Tempo entstanden ist, ein Tempo, dem man dann hinterher arbeiten muss und ja, das ist das Punkt. Es gibt ja Leute, die dann halt immer kurz vor Prüfungen lernen und da begibt man sich auf Glatteis.
Ja, das auf jeden, ja, Fall. Das Problem ist halt, es war nachher quasi, selbst wenn du versuchtest, dich vorzubereiten, immer ein Hinterherarbeiten, weil es war dann im Semester Verteilklausuren, was es, finde ich, ein bisschen besser gemacht hat, wenn du stückchenweise schon abarbeiten konntest und nicht zum Schluss 5 auf einen Schlag, sondern zwischendurch immer so Zwischentestate hattest. Aber das ist nochmal vielleicht ein Thema auch für einen eigenen Podcast, nochmal das Lernen und das Lernempfinden, wie wir es hatten im Studium, weil das ist halt auch etwas, also ganz ehrlich, mich hat nichts in der Schule auf das vorbereitet, was nachher an Lernaufwand, aber das ist nicht nur in der Medizin so, so neben dem Studiengang, was nachher so eine Klausurenphase bedeutet, aber das ist Thema für einen eigenen Podcast.
Klar, auf jeden Fall. Und noch nur kurz angerissen, es gab noch medizinische Psychologie und Soziologie,
ja,
die beschäftigen sich letztendlich nochmal mit der Psyche, mit Somatisierung. Was bedeutet das? Also wenn Menschen ihr psychisches Leid auf den Körper projizieren und dadurch ja tatsächlich Funktionsausfälle bekommen, die dann nicht nur aus allgemeiner Sicht psychiatrischer Natur sind, sondern wirklich auch somatische Beschwerden bedeuten. Und ging es um epidemiologische Geschichten, also tatsächlich, wie berechne ich Erkrankungshäufigkeiten aus der Bevölkerung, wie sind Studien aufgebaut, was sind Studien, welche Studien gibt es, welche Studien benutze ich für was für eine Untersuchung, also wie betreibe ich Wissenschaft, ja, letztendlich mit den Daten, die mir über Menschen vorliegen. Und das war so mal kurz angerissen diesfach. Ja. Aber tatsächlich, wie ihr rausgehört habt, waren für uns so die interessanten Fächer die 3 Hauptfächer Anatomie, ja, Physio und Biochemie.
Sind auch die, die auch nachher einen dominieren. Also man hat die ersten beiden Semester die anderen Fächer noch. Thermi ist nur ein Semester im ersten, also war es in Marburg in der Aufteilung, ja, und dann ist das vom Tisch. Physik und Chemie waren 2 Semester jeweils. Bio war, weiß ich gar nicht.
Aber ging auch über 2 Semester.
Auch über 2 Semester. Ja. Und das 3. und 4. Semester ist halt durch die großen 3 Fächer quasi geprägt. Und da ist dann dementsprechend auch, wie gesagt, das auch noch hängen geblieben, wie intensiv diese Fächer sind. Und man muss halt auch sagen, 4 Semester, 2 Jahre, hört sich ja nach einer viel Zeit an für nur in Anführungsstrichen 8 oder eigentlich ja nur 3 Fächer, um die es geht. Aber das sind schon Fächer, die man als Fässer ohne Boden bezeichnen kann. Weil immer wenn man denkt, man hat es gerade irgendwie ein bisschen verstanden, kommt wieder ein zweiter Stoffwechselweg dazu oder ein anderer Nervenweg und dann fängst du wieder irgendwie Gefühl von vorne an. Und ich werde nie vergessen, Kopf-Hals-Testat, die fucking Hirnnerven und auch beim Facialis und beim Trigeminus, wie unfassbar verästelt das ist. Also ich meine, wir haben es nochmal durchgezählt. Ich glaube, der Trigeminus kam...
Der Gesichtsnerv, der...
Muskulatur vor allem. Nee, das war der Facialis.
Genau, der Gesichtsnerv, der sozusagen für die Sensibilität, also was für das Spürbare im Gesicht und in der Inneren der Nase und der... ja, das ganzen Kopf-Hals-Region zuständig ist.
Ich meine, wir hatten einfach mal Spaß mal aufgezählt. Ich glaube, es waren irgendwas mit im Endeffekt fast 60 Aufästelungen, die da letztlich rauskommen, wenn du bis in den letzten Nervenast gehst.
Ja, und Einwurf, ihr kennt das ja, wenn ihr Hirnfrost bekommt, woher das kommt. Letztendlich, wenn ich mein Eis esse, ja, dann wird ja der Gaumen kalt. Also der Gaumen wird kalt, ne, und dann dadurch gibt es über einen anderen Nerv, also nicht über den Nervus trigeminus, einen anderen Nerv, der letztendlich dann an den Trigeminus heranreicht. Und dieser Nerv der Nerv läuft dann über den hat eine Verbindung zum Ramus dem Ramus meningea, also ein Nerven, der die Hirnhaut versorgt. Mhm. Und wenn darüber die Kälte fortgeleitet wird, dann bekommen wir Hirnfrost, aber nur, weil die Kälte sich über die Nerven verteilt und an die Hirnhaut rangeht. Ne? Und solche Sachen waren zwar kleine witzige Sachen, die mir dann da bewusst geworden sind, an die ich ja nie so gedacht habe, aber die dann mir vielleicht geholfen haben, in diesem Wirrwarr einzelne Verästelungen oder Wege nochmal besser zu merken. Und gab es andauernd solcher Beispiele, die einem bewusst geworden sind.
Ja. Wir haben wieder eine Länge erreicht, wo wir sagten, die wollen wir von der Podcastlänge versuchen so einzuhalten. Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich so die Fächer so erstmal abgehandelt. Es wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen überlappen, wenn wir das erstmal auch über die Lernphasen sprechen und die Klausurphasen, wo wir auch noch wahrscheinlich auf das eine oder andere Thema mit reingehen. Aber um die Zeit nicht komplett zu sprengen, wäre mein Vorschlag, dass wir für die Folge so langsam das Ende finden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hast du noch Sachen, die du noch loswerden willst?
Ich will vieles loswerden und ich will alles Mögliche loswerden, aber da muss ich ja jetzt Olli recht geben. Und ich danke euch auch fürs Zuhören. Und wir werden jetzt in unserem nächsten Podcast auf das Thema
Erfahrung beim Lernen und erste Klausurenphase.
Oh ja, das ist ein heißes Thema. Ja, da werden wir nochmal drauf eingehen und wie Lernen funktioniert. Man kommt ja von der Schule und hat da jetzt nicht so den großen Hintergrund, wie sowas funktioniert oder hat anders gelernt oder wir waren jedenfalls etwas grün hinter den Ohren, was das angeht, haben das einfach definitiv vor uns nochmal lernen müssen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man das einmal thematisiert, damit man für sich nochmal weiß, wie man sowas angeht. Und ich danke euch fürs Zuhören.
Ebenso. Und dann sehen wir, beziehungsweise hören wir uns oder ihr uns im besten Falle bei der nächsten Folge.
Macht's gut, Leute.
Bis dann.
Ciao.